Deutschlandfunk. Hintergrund.
Es ist ja jetzt keine Frage, ob wir nochmal angegriffen werden, sondern wann.
Ich bin überzeugt davon, dass jede IT-Infrastruktur zu irgendeinem Zeitpunkt X irgendwann einmal gehackt werden wird, weil es absolute IT-Sicherheit nicht gibt.
Man muss festhalten, dass Ransomware allgemein als die Schadsoftware-Bedrohung Nummer 1 in Deutschland gesehen wird.
Bundesweit haben allein 2023 800 Unternehmen und Institutionen Ransomware-Angriffe zur Anzeige gebracht.
Bei Ransomware-Angriffen verschlüsseln Hacker Daten oder versperren Zugriffe, um von ihren Opfern Lösegeld zu erpressen. Im Oktober 2023 hat es die Südwestfalen-IT erwischt, einen IT-Dienstleister, der 72 Kommunen in NRW betreut. Durch den Hack sind Ämter und Behörden über Monate lahmgelegt. Für NRW-Kommunalministerin Ina Scharrenbach eine Katastrophe.
Ja, ich habe nur gedacht, auch das noch.
Die Kommunen können kaum noch ihren Aufgaben nachkommen. Besonders schwer betroffen ist die Stadt Siegen und damit ihr Bürgermeister Steffen Muß.
Klar, irgendwann musste das kommen. Ja, alle reden drüber und muss es jetzt ausgerechnet im Urlaub sein. So, das war mein erster Gedanke. Du bist ja dann auch wirklich Mensch.
Für Bürgermeister Muß, der in seinen Ferien auf Zypern von der Cyberattacke erfährt, und für seine Mitarbeiter bedeutet der Hackerangriff eine monatelange Belastungsprobe.
Auch deshalb sollte der Hackerangriff der SIT, den Kommunen und anderen Unternehmen eine Lehre sein, meint IT-Experte Philipp Rothmann.
Also aus meiner Sicht ist das eine gute Blaupause, um sich zur heutigen Zeit vor Ransomware-Gruppen und Angriffen adäquat zu schützen. Ja.
In den vergangenen 4 Folgen dieser Hintergrundserie haben wir berichtet, wie das Unternehmen SIT und die Stadt Siegen die ersten Tage nach dem Hack erleben, welche Ängste und Sorgen sie haben, welche Notlösungen sie finden. Wir haben den Angriff über eine sogenannte Zero-Day-Schwachstelle rekonstruiert und nach den Motiven der Hacker gesucht. Schließlich haben wir versucht nachzuvollziehen, warum der Wiederaufbau der IT-Infrastruktur im Frühsommer 2024 immer noch nicht abgeschlossen ist.
In dieser letzten Folge fragen wir, wie man kommunale IT besser schützen kann und wer dafür verantwortlich ist. Ich bin Felicitas Böselager, Deutschlandfunk-Korrespondentin in NRW.
Und ich bin Annabel Brockhus, Redakteurin im Deutschlandfunk.
Das ist Zero Day in Südwestfalen.
Folge 5. Rathäuser in Gefahr.
Es gab auf jeden Fall Pflichtverletzungen beziehungsweise wirklich Nachholbedarf auf Seiten der SIT.
Für den IT-Berater Philipp Rothmann trägt die SIT eine gewisse Verantwortung für den Hackerangriff im Oktober 2023. Kurz zur Erinnerung. In Folge 3 haben wir uns den Tathergang angeschaut. Die Hacker haben eine Schwachstelle der SIT ausgenutzt und sich über 11 Tage ins System geschlichen. Das geht aus dem Untersuchungsbericht eines IT-Sicherheitsunternehmens hervor, das nach dem Hack hinzugezogen wurde. Diese sogenannte Zero-Day-Schwachstelle ist bereits Anfang September 2023 bekannt. Die Hacker nutzen sie aber erst ab dem 18. Oktober. Zu einem Zeitpunkt, als die Schwachstelle längst hätte repariert sein können. Mit einem sogenannten Patch, sagt Philipp Rothmann.
Ein Monat, nachdem die aufgefallen war, war die schon patchbar. Also die Patches und die Möglichkeit für die SIT, das zu schließen, gab es eben schon vor dem Vorfall, mindestens einen Monat vorher.
Nochmal der Reihe nach. Anfang September fällt die Schwachstelle beim Softwareanbieter Cisco auf. Wenige Tage später gibt Cisco Tipps, wie man sich schützen kann, bis Mitte Oktober ein Update die Lücke schließt. Also tatsächlich noch vor dem Angriff. Um es ganz deutlich zu sagen, der Zero Day war damit vorbei. Außer bei der Südwestfalen-IT.
Die SIT räumt im Frühsommer ein, ja, hier gibt es noch Klärungsbedarf.
Inwieweit es jetzt ein Patch dafür gab auf diesem Versionsstand und warum eine neuere Version nicht im Einsatz war, das ist jetzt im Moment noch Gegenstand auch unserer internen Untersuchungen zu dem Thema. Das haben wir jetzt noch nicht fertig aufgeklärt.
Weiter will der stellvertretende Geschäftsführer Jörg Kowalke sich zu dem Thema nicht äußern.
In Folge 3 haben wir auch erklärt, dass die Multifaktor-Authentifizierung fehlt und dass die Hacker die Administratorenrechte an sich reißen und damit das gesamte System kontrollieren können. Und hier macht die SIT einen weiteren Fehler. Das Passwort, das die Hacker dafür brauchen, liegt bereits seit 2014 als Textdatei auf den Servern der SIT.
Der Untersuchungsbericht schreibt dazu:
Durch diese Konfiguration kann prinzipiell jeder Angreifer mit validen Domänenzugangsdaten das Kennwort auslesen.
Ein Passwort als Textdatei, eine fehlende Multifaktor-Authentifizierung und eine Sicherheitslücke, die trotz Patch nicht geschlossen wurde. Beste Voraussetzungen für die Hacker. Philipp Rothmann fasst zusammen.
Je mehr Schwächen es gibt, desto einfacher sind die Möglichkeiten, sich im Netzwerk zu bewegen.
Rothmann vermisst bei der SIT außerdem einen umfassenden Notfallplan, regelmäßige Übungen für den Tag X, einen auch für Laien verständlichen Abschlussbericht. Davon abgesehen hätte das Ausmaß des Hacks verringert werden können, wenn das große Netzwerk in viele kleine aufgeteilt gewesen wäre.
Kurz nach dem Hack wird öffentlich, dass die SIT keine Cyberversicherung hatte. Die Kommunen selbst, die das Unternehmen tragen, hatten sich dagegen entschieden. Wie viel die Versicherung übernommen hätte, können wir aus heutiger Sicht nicht sagen. Klar ist aber, um eine Versicherung überhaupt abschließen zu können, müssen Unternehmen oder Kommunen so hohe Standards erfüllen, dass sie automatisch mehr in Prävention investieren.
Aber die SIT hat auch etwas richtig gemacht. Es gab eine Art Alarmanlage, wodurch der Angriff aufgefallen ist und bestimmte Hebel rasch umgelegt wurden. Das ordnet auch IT-Berater Philipp Rothmann von außen so ein.
Das war im Grunde auch der Grund, warum dann Forensik und die Sofortmaßnahmen passiert sind. Also es war schon sehr nah am Geschehen. Allerdings hätte es halt, ich sag mal, noch früher auffallen können.
Dessen ist sich auch die SIT bewusst und achtet beim Wiederaufbau auf höhere Sicherheit, sagt Jörg Kowalke.
Wir sind jetzt softwaretechnisch wesentlich besser abgesichert, dass wir Angriffe früher erkennen. Wir sind wesentlich stärker segmentiert. Was das Thema Notfallpläne angeht, werden wir dieses Jahr noch in die Projektierung einsteigen, Notfallpläne zu optimieren und zu überarbeiten, dass es jetzt nebenbei, neben dem Wiederanlaufen nicht erfolgt.
Das sind auch Maßnahmen, die der Untersuchungsbericht empfiehlt. Vieles davon wird sich direkt auf die Arbeit in den Ämtern auswirken.
Das gibt uns den Rückenwind, vielleicht auch manche Sache umzusetzen, die unpopulär ist. Man muss ja jetzt auch ganz klar sagen, IT-Sicherheit geht auf Kosten der Benutzerfreundlichkeit. Das ist so. Das heißt, wir werden viel, viel stärker separieren und wir haben das jetzt auch schon begonnen. Und auch eine Mehrfaktor-Authentifizierung ist für einen Benutzer erstmal lästig.
Was die SIT aus dem Hackerangriff gelernt hat, können auch andere Kommunen gut nutzen. Sie sind alle gleich bedroht, aber sehr unterschiedlich darauf vorbereitet, betont Stefanie Euler. Sie ist Beraterin für Länder und Kommunen beim Bundesamt für Informationssicherheit.
Es gibt Kommunen, die sind sehr gut aufgestellt, die ausreichend Ressourcen dafür haben. Es gibt aber auch genügend Kommunen, die noch gar nichts haben und nicht mal einen Ansprechpartner für Informationssicherheit.
In den vergangenen Jahren ist das Bewusstsein für IT-Sicherheit in den Kommunen gewachsen. Nicht zuletzt auch durch Hackerangriffe wie in Potsdam, Witten oder dem Kreis Anhalt-Bitterfeld. Und unserem Fall in Südwestfalen.
Einen richtigen Überblick, wie sicher die Kommunen aufgestellt sind, hat niemand. Auch nicht NRWs Kommunalministerin Ina Scharrenbach.
Sie wissen nicht, wer ist eigentlich wie weit, wo sind die Ansprechpartner. Es gab kein Netzwerk der kommunalen Sicherheitsbeauftragten. Die Frage, wie sind eigentlich die kommunalen Rechenzentren selber aufgestellt, mal abgesehen von der einzelnen Stadtverwaltung oder dem Kommunalbetrieb. So, und dann können Sie natürlich auf einen nicht vorhandenen Überblick auch schlecht Entscheidungen treffen, weil Sie dann erstmal in der Regel immer in so einen Nebel reintreffen.
Seit 2022 ist Ina Scharrenbach auch Digitalministerin und will das Thema voranbringen. Im Oktober 2023 drängt es.
Nach dem Vorfall bei der SIT habe ich gesagt, wir versuchen jetzt schnellstmöglich für alle Kommunen einen IT-Check zu organisieren, damit man mal einfach so einen Ausgangspunkt jetzt hat. A, jede weiß, wo stehen wir selber, und wir aber dann auch als Landesregierung wissen, gibt es systemische Schwächen, mit denen wir uns dann eben weiter beschäftigen können.
Für so einen IT-Sicherheitscheck haben sich bisher 335 von 427 Kommunen in NRW gemeldet. Kommunalministerin Ina Scharrenbach will sich zunächst auf die kleinen und mittleren Kommunen konzentrieren.
Ein grundlegendes Problem ist auch ohne Analyse sichtbar: der Fachkräftemangel.
Die Lösung dafür liegt auf der Hand: zusammenarbeiten. So wie die 72 Kommunen in Südwestfalen, die sich für ihre digitale Verwaltung in der SIT zusammengeschlossen haben. Doch nach dem Hackerangriff auf die SIT sind einige Kommunen skeptisch, überlegen, diesen Zweckverband zu verlassen. Für Siegens Bürgermeister Steffen Muß jedoch ist klar, alleine geht es nicht.
Dazu sind wir, obwohl Großstadt, einfach zu klein. Die Bündelung von Kompetenzen heißt auch am Ende die Bündelung von Kapital, um die Kompetenzen dann zu verbessern, zu verstärken, Sicherheitsanforderungen, aber auch die vielen, vielen Fachverfahren, um die es da gehen kann, zu hosten, zu bearbeiten. Das wird eine Kommune mit 100.000 Einwohnern finanziell und auch von den Personalkapazitäten her nicht alleine schaffen.
Laut BSI gibt es jeden Tag 68 neue Schwachstellen in Computerprogrammen. Ein Schadsoftware-Experte vom Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit geht von 1 Million neuer Schadsoftware-Dateien täglich aus. Hier den Überblick zu behalten, erscheint unmöglich.
Der Städte- und Gemeindebund NRW will deswegen einen neuen Weg gehen. Ein IT-Dienstleister soll alle Kommunen in NRW betreuen und schützen.
Das Präsidium erwartet sich davon unter anderem die Bündelung von Know-how, deren Orientierung am Bedarf der Kommunen, die Standardisierung von Prozessen und Fachverfahren, eine wettbewerbsfähige und transparente Angebotsgestaltung und eine hohe Arbeitgeberattraktivität.
Kurz nach dem Cyberangriff auf die SIT war Bürgermeister Steffen Muß beim Städtetag, wo dieser Vorschlag diskutiert wurde.
Die meisten sagten, wir brauchen diesen großen Dienstleister, und ich habe dann eben genau dieses Argument gebracht. Ja, aber mit dem großen Dienstleister, wir sehen es jetzt in Südwestfalen, sind alle 72 erstmal down und dann sind es über 300 oder fast 400, die down sind.
Aber das muss nicht sein, wissen inzwischen Steffen Muß und sein Krisenstabsleiter Henrik Schumann.
Man kann nicht den Schluss ziehen und sagen, wenn er jetzt noch größer wird, der Verband, dann haben ja noch mehr Kommunen Probleme eines Cyberangriffs. Also man kann es durchaus so aufbauen von der ganzen Architektur, dass wenn ein Teil kompromittiert wird, nicht alle darunter leiden müssen. Das war jetzt ein sehr spezielles Problem der SIT. Und das hat auch was damit zu tun mit der Historie, wie dieser Verband zusammengewachsen ist und so weiter. Also ich möchte nur sagen, es ist nicht gleichzusetzen, großer Verband, große Probleme, sondern das hat was damit zu tun, wie man das Ganze aufbaut.
Und trotzdem arbeitet die Stadt Siegen aktuell an einer eigenen IT-Strategie. Nicht um die IT selbst zu stellen, sondern um im Ernstfall unabhängig und handlungsfähig zu sein und nicht erst in den Schubladen nach alten Formularen und Stempeln suchen zu müssen, wie wir in Folge 2 gehört haben.
Wir wollen noch besser darin werden, die Dinge beurteilen zu können. Denn das ist immer die Schattenseite eines Zweckverbandes. Man gibt natürlich eigene Kompetenz ab, das ist ja nur Zweck der ganzen Sache. Auf der anderen Seite ist es trotzdem wichtig, eigene Kompetenz zu haben.
Und deswegen behält Siegen auch das Parallelnetzwerk aus den Krisentagen, die Router und Laptops, die sie eilig beschafft haben.
Immerhin hat sich die Stadt Siegen durch den Hackerangriff intensiv mit den eigenen Strukturen auseinandersetzen müssen und Erfahrungen gesammelt, die sie weitergeben will, an andere Kommunen und ihren Zweckverband.
Und das ist auch richtig so, meint Stefanie Euler vom BSI.
Die Kommune kann halt Informationssicherheit, die Verantwortung nicht komplett abgeben. Sie ist halt für sich auch immer weiterhin in der Pflicht.
Sie hat die Pflicht, sich gegen organisierte Cyberkriminalität zu wappnen. Ob sie eine Kommune mit 5.000 Bürgern ist oder mit 100.000. Und dieser Schutz kostet Geld. Das ist für viele Kommunen nicht leicht zu stemmen, weiß auch Siegens Bürgermeister Steffen Muß.
Das wird Geld kosten, das ist mir völlig klar. Und das wird uns alle Geld kosten. Und da muss man eben auch hinterher überlegen, wo soll das Geld herkommen? Wie finanzieren sich Kommunen? Über Steuern. Das ist das Problem. Wer Sicherheit will, der muss sie auch bezahlen. Und ich gehe davon aus, dass wir da in Zukunft deutlich erhöhte Standards haben werden.
Aber auch bei einem Hackerangriff wird es teuer, ob man Lösegeld zahlt oder nicht. Nur wie teuer, ist schwer zu sagen.
Wir haben weder eine Ahnung, was es bisher insgesamt gekostet hat, noch was es noch kosten wird. Wir haben natürlich ein Konto, wo wir aktuell alle Zahlungen, die wir dafür aufgrund des Cyberangriffs getätigt haben, draufbuchen. Aber das ist ja bei weitem noch nicht alles. Es sind mit Sicherheit auch hier oder da Schäden entstanden. Wir werden auch irgendwann mal das Überstundenkonto der Mitarbeiter ausrechnen müssen, was das an zusätzlichen Kosten verursacht haben wird. Und da kommen noch ganz viele Sachen zusammen. Das kann man aktuell noch gar nicht sagen.
Überstunden von Mitarbeitern, externe Dienstleister für Krisenkommunikation oder IT-Forensik, Übergangslösungen wie Router und SIM-Karten bis hin zum Einsatz eines Fahrradkuriers. Da kommt einiges zusammen.
Und wer zahlt? Eine Antwort hat Jörg Owalke von der SIT darauf noch nicht.
Die Mitglieder sind ja quasi Kunden und Gesellschafter zugleich. Und von daher stellt sich die Frage, wie dann auch eine entsprechende Schadensregulierung im Verband aussehen könnte. Aber da braucht es sicherlich noch eine gewisse Zeit, sich erstmal dazu eine juristische Meinung zu bilden. Und am Ende werden auch die Gremien darüber dann zu entscheiden haben, ja.
Diese Gedanken und offenen Fragen beziehen sich alle auf den Schaden, der den Verwaltungen und der SIT entstanden ist. Wie groß der Schaden für die Bürgerinnen und Bürger in den Kommunen ist, ist eine andere Frage. Und die ist ähnlich schwer zu beantworten.
Also ich habe den Eindruck, dass es jetzt den Verwaltungen durch den großen Einsatz der Mitarbeiter gelungen ist, von den Bürgern Schäden weitgehend fernzuhalten. Also das, was mir da bekannt ist, ist eine sehr überschaubare Fallzahl.
Es war das Ziel der SIT und der Kommunen, die Auswirkungen für die Bürger möglichst gering zu halten.
Einen Hinweis darauf, dass das zumindest teilweise geklappt haben könnte, liefert eine Abfrage von uns unter den Verwaltungs- und Landgerichten in NRW.
Die meisten Gerichte sagen, dass unter dem Stichwort SIT keine Klagen im Zusammenhang mit dem Hackerangriff bekannt sind, zumindest nicht in größerer Zahl. Am Verwaltungsgericht Arnsberg zum Beispiel gab es sogenannte Untätigkeitsklagen gegen Kommunen, wenn zum Beispiel Wohngeld nicht rechtzeitig überwiesen wurde.
Aber eine Klagewelle gab es nicht, jedenfalls bis heute.
Der Hackerangriff auf die SIT zählt zu den größten in Deutschland. Nicht wegen des finanziellen Schadens, sondern weil so viele Menschen betroffen sind. Etwa 1,4 Millionen Bürgerinnen und Bürger leben in Südwestfalen. Sie wollen Autos anmelden, Pässe verlängern, heiraten. Sie müssen Steuern, Knöllchen und Kita-Gebühren zahlen. Manche von ihnen bekommen Wohngeld, Sozialhilfe, brauchen Arbeitsgenehmigungen.
Alle sind darauf angewiesen, dass der Staat funktioniert. Und wenn er das nicht mehr tut, dann leidet die Demokratie, sagt Stefanie Euler vom BSI.
Letztlich muss man halt sagen, dass jeder Cyberangriff auf die Verwaltung und gerade speziell auf Kommunalverwaltungen, weil sie einfach so nah am Bürger dran sind, dass das wirklich dem Vertrauen in die staatliche Handlungsfähigkeit halt schadet.
Immerhin, das Worst-Case-Szenario ist ausgeblieben. Die sensibelsten Daten von 1,4 Millionen Bürgerinnen und Bürgern, ganze Biografien, sind nicht im Internet gelandet. Gerade noch mal Glück gehabt. Das darf aber keine Frage von Glück sein. Der Staat muss in der Lage sein, seine IT und die Daten der Bürger zu schützen.
Es liegen harte Monate hinter den Beamten, den Kommunen, aber auch hinter der SIT, dem gehackten IT-Dienstleister. Dem stellvertretenden Geschäftsführer Jörg Kowalke war von Beginn an klar, er braucht Durchhaltevermögen. Als Ausdauersportler konnte er damit gut umgehen. Die Verantwortung wollte er aber eigentlich nie haben. In der Nacht des Hackeralarms war die Stelle des ersten Geschäftsführers nicht besetzt. Inzwischen sind sie wieder zu zweit. Und Jörg Kowalke kann sagen:
Heute bin ich wieder gefestigt und in einem geregelten Arbeitsleben unterwegs. Ist auch gelungen, schon wieder die ein oder andere Woche Urlaub zu machen seit März. Von daher kann ich sagen, geht es mir jetzt wieder gut.
Das war die letzte Folge von Zero Day in Südwestfalen. Rathäuser in Gefahr.
Wir sind Felicitas Böselager und Annabel Brockhus.
Die Redaktion hatten Nina Vogt und Ursula Welter.
Ton und Technik Jens Müller.
Wir bedanken uns bei allen, die mit uns für diese Recherche gesprochen haben.
Alle Folgen gibt es in der Deutschlandfunk-App und überall, wo es Podcasts gibt.
Und hier kommt noch eine Empfehlung für alle Hintergrundfans.
Deutschlandfunk, der Tag. Das heißt für uns vor allem eins:
2 bis 3 Themen jeden Tag analysieren, und zwar verständlich.
Also wir wollen weniger zuspitzen, wir wollen weniger Kontroverse, wir wollen einfach wirklich den Schlüssel zum Verstehen geben.
Und hey, wir sind der Deutschlandfunk. Wir nehmen unseren Job vor allem ernst.
Der Tag, ein Podcast von Deutschlandfunk. Montags bis freitags ab 17 Uhr in der Deutschlandfunk-App.